Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin Ernährungstherapeutin. Und heute reden wir über eines eurer am meisten verlangten Themen. Ein Thema, das in meinem Leben auch schon eine Rolle gespielt hat. Und zwar Ernährung in der Perimenopause. Ihr wisst ja, wer für meinen Newsletter angemeldet ist, bekommt ja jede Woche auch eine kurze E-Mail zu der neuen Podcast-Folge. Und da ist ein Link drinnen und mit dem könnt ihr über die nächsten Themen abstimmen. Ich glaube, knapp 50% von euch, ganz oben auf der Liste ist, bitte Ernährung in der Perimenopause. Also ich glaube, von 800 waren es 400 irgendwas Stimmen dafür. Deswegen sind wir heute da. Und natürlich haben wir am Ende auch wieder eine ganz coole Regalfrage für euch. Da geht es diesmal um gekeimtes Getreide. Aber zurück zu unserem Hauptthema. Also erstens einmal für diese Menschen, die aus irgendeinem Grund die letzten 4 Jahre auf einer einsamen Insel gelebt haben, das Wort Perimenopause noch nie gehört haben. Was ist das? Die Menopause ist, also das ist, wenn wir in den Wechsel kommen als Frau, ja, wenn wir aufhören, fruchtbar zu sein, dann irgendwann hört das auf und dann haben wir keinen Zyklus mehr. Und genau ein Jahr nach der letzten Periode, an dem Tag, das ist die Menopause. Und danach, also du musst ein Jahr lang keine Zyklusblutungen mehr gehabt haben, dann bist du offiziell postmenopausal und dieser Tag ist die Menopause. Und alles davor ist vor der Menopause. Das ist eben die Perimenopause und diese Hormonveränderungen, bevor dann so richtig der echte Wechsel, also die ganz starken Veränderungen kommen, das geht viel früher los, als die meisten bisher gewusst haben, nämlich 7 bis 10 Jahre. Und die meisten Frauen sind so Anfang 50, wo sie dann in die Menopause kommen. Also Anfang, Mitte 40 kann das losgehen. Das beginnt oft langsam und schleichend und dann schaukelt sich das ein bisschen hoch. Und was passiert ist, dass einfach unsere Eierstöcke die Arbeit zurücklegen und sagen, danke, das war's. Und damit aber auch wichtige Hormone für uns nicht mehr produzieren. Das ist eine Veränderung, die wir ja nicht aufhalten können. Auch die Pubertät kann man nicht aufhalten. Wir wachsen, wir kommen in die Pubertät, wir sind fruchtbar, wir kommen in die Menopause. Und es ist die Frage, wenn ihr mich fragt nach Ernährung für die Perimenopause, ist immer für mich so, was steckt da dahinter? Weil wir wollen sie ja nicht stoppen oder ändern. Will man nicht, kann man nicht. Also warum geht's da eigentlich? Was ist die eigentliche Frage? Und für mich, sagt mir, wenn ich falsch liege und falls ihr noch andere Fragen dazu hättet, ein Teil davon ist, hallo, ich werde hier irgendwie schlagartig alt, ich kriege schlagartig mehr Falten und irgendwie mein Gesicht, die Straffheit verliere ich hier irgendwie. Kann man da irgendwas tun, dass es nicht so krass und nicht so schnell geht? Also ich werde alt, kann man das irgendwie stoppen? Ja? Das zweite ist natürlich, viele Frauen kriegen, vor allem wenn es dann wirklich quasi direkt an die Menopause hingeht, relativ starke Symptome. Die berühmten Hitzewallungen, die Schlafstörungen, die Stimmungsschwankungen. Wir gehen sie dann noch ganz kurz durch. Also gibt's, hallo, ich habe Symptome, die hätte ich gerne nicht. Kann man bitte hier was tun? Das häufigste, und das vermute ich, dass das am meisten hinter dieser Frage steckt, ist dieses, ich nehme plötzlich zu, obwohl ich nichts geändert habe. Und vor allem um den Bauch herum. Und das will ich nicht. Kann man bitte da was tun? Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass wer ein bisschen mehr davon weiß, dass mit dieser Veränderung des Körpers auch einhergeht, dass Risiken für gewisse Krankheiten steigen, eben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, Hirnschläge, Alzheimer, Knochenbrüche, Krebs, also solche Sachen steigen dann. Und deswegen wäre die Frage, könnten wir hier bitte vorbeugen? Und was hat die Ernährung damit zu tun? Also grundsätzlich ist es ein riesiges Thema und deswegen haben die Beatrice Drach und ich letztes Jahr einen Impuls-Workshop geleitet und da haben wir so an mehreren Tagen haben wir so richtig gezielt sind wir durchgegangen, was da genau passiert, was man mit Sport machen kann, Schlaf, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe hier eine Podcast-Folge und habe jetzt, sagen wir mal, 40 Minuten Zeit, einen gewissen Überblick euch zu geben. Und das möchte ich auch versuchen. Mir ist aber total klar, da könnte man weiter ausholen. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, dieser Impuls-Workshop, die Aufzeichnungen davon kann man jetzt noch buchen. Da gebe ich euch den Link in die Shownotes. Also wir reden ja bei diesen Hormonveränderungen, reden wir immer von unseren Sexualhormonen. Das ist Östrogen, Progesteron und Testosteron. Und in euren Köpfen, erstens heißt das Zeug Sexualhormone, es hat also irgendwas mit Geschlecht zu tun und Fruchtbarkeit. Und wir wissen, die Männer sind die mit dem Testosteron und wir sind die mit dem Östrogen und Progesteron. Und dann, wenn wir halt nicht mehr fruchtbar sind, dann haben wir das halt nicht mehr. Aber so einfach ist es nicht, denn jeder Mensch, ob männlich oder weiblich oder divers, hat sowohl Östrogen als auch Progesteron als auch Testosteron. Auch Frauen haben Testosteron. Wir haben übrigens meistens mehr oder sehr, sehr oft mehr Testosteron, als wir Östradiol, also ein bestimmtes Östrogen haben. Östrogen ist eine Familie, da gibt es mehrere Verwandte. Also wir haben gar nicht so wenig Testosteron. Männer haben nur viel, 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 viel mehr. Und wir haben natürlich viel mehr Östrogen, als es Männer haben. Aber jeder Mensch hat alle drei. Und die werden dann zum Beispiel in den Nebennierenrinden produziert, dass das nicht von unseren Geschlechtsorganen produziert wird. Und das heißt auch, dass es viel mehr Funktionen hat als nur die Fortpflanzung. Also warum braucht ein Mann Östrogen und Progesteron, wenn er eh keine Eierstöcke hat? Der hat ja keine Gebärmutter. Also wofür ist es da? Und das erkläre ich deswegen, weil es wichtig ist zu verstehen, dass jede Zelle im Körper hat Östrogenrezeptoren. Das heißt, jede Zelle im Körper ist jetzt bei einer Frau seit den letzten 20, 30 Jahren, was sie sich daran gewöhnt, dass in gewissen Schwankungsbreite mit dem Zyklus aber eine gewisse Östrogenmenge da ist. Auch Progesteron. Aber das Östrogen ist sehr wichtig und dann beginnt das jetzt, der Motor beginnt ein bisschen zu stottern. Ja, das ist nicht so, dass es sachte nach unten geht und hört es auf, sondern der stottert und dann kommt ein bisschen viel und kommt wieder weniger und der stottert so vor sich hin, bis er dann irgendwann einmal einfach komplett aufgibt. Und jetzt muss auch bei uns, wenn die Eierstöcke aufgeben, müssen die Nebennierenrinden mithalten und es auffangen. Und es ist zum Beispiel so, dass wenn du als Frau nach der Menopause sehr wenig Östrogen hast, kann es sein, dass du eine 60-jährige Frau weniger Östrogen hat als ein 60-jähriger Mann, der sein ganzes Leben lang einen niedrigen Östrogenspiegel hatte, wie es für einen Mann gehört, aber bei dir ist er so abgestürzt, dass du noch weniger hast. Aber alle deine Zellen im Körper erwarten, Östrogen zu spüren. Und deswegen sind die Symptome auch so wahnsinnig vielfältig. Also klar, die Hitzewallungen sind die berühmten und die Schlafstörungen, aber Stimmungsschwankungen, und zwar diese abrupten Stimmungsschwankungen, depressive Zustände, Schlafstörungen habe ich glaube ich schon gesagt, Gelenksprobleme und Muskelschmerzen. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Freundinnen ich habe, ich unter anderem auch, habe damit herumgedoktert, plötzlich hast du Nackenschmerzen oder Ellbogenschmerzen und es wird alles gesucht und überall alles probiert und die Physio und die Matratze und der Tisch und das, wie du sitzt. Und dann war es ein Hormonmangel. Ja, also deswegen, die sind sehr vielfältig. Und was damit aber auch steigt, ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Östrogen, und dazu kommen wir jetzt noch, hat eine gewisse Schutzfunktion im Körper bei uns gehabt und hat uns vor gewissen Auswirkungen bewahrt. Und das fällt jetzt weg. Und dann nähern wir uns jetzt dem Risiko an von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das auch Männer haben, also für Herzinfarkte und Hirnschläge. Und das Risiko für gewisse Krankheiten steigt. Aber es hat uns auch davor beschützt oder dafür gesorgt, dass unsere Knochen stabiler waren. Und das fällt jetzt weg. Jetzt werden die Knochen eher abgebaut als aufgebaut. Und die Muskeln baut man nicht mehr so schnell auf. Die werden auch eher abgebaut als aufgebaut. Und deswegen ist dann eben Osteoporose und Muskelschwund und solche Sachen auch noch ein Thema. Ja? Alle möglichen Körpersysteme können davon betroffen sein und das spüren sie relativ deutlich, weil eben das sehr dramatisch abfällt. Und was hat das jetzt alles mit Ernährung zu tun? Die Ernährung ist ein sehr großer Hebel, hier zu helfen. Ich möchte gleich sagen, das sage ich auch in diesem Impulsworkshop, erstens einmal die Veränderung selber kann man nicht aufhalten, will man auch nicht aufhalten. Das ist eine Veränderung im Körper, das ist so, gehört zum Leben dazu. Wir wollen ja einfach, dass es uns währenddessen gut geht, dass wir vital sind, dass wir die Risiken für später vorbeugen, dass wir uns einfach gesund und fit fühlen. Ja, und darum geht's und vielleicht nicht ungewollt am Bauch zunehmen und auch diese Symptome vielleicht minimieren. Alles kann man mit Ernährung ganz sicher nicht abfangen. Bei manchen Frauen ist es einfach hilfreich, sich da medizinisch unterstützen zu lassen mit anderen Dingen. Aber die Ernährung als Basis ist, glaube ich, für alle ganz, ganz wichtig. Auch für die, wo sie vielleicht nicht hundertprozentig ausreicht. Große Frage ist, was ist jetzt diese Ernährung in der Perimenopause? Was ist das große Geheimnis? Und ich habe jetzt gute und schlechte Nachrichten für euch. Die gute Nachricht, glaube ich, vielleicht ist, die Ernährung bleibt genau gleich. Es gibt keine Ernährung für die Perimenopause. Keine Sorge, bleibt bitte dran, wir kommen noch zu den Dingen. Aber grundsätzlich bleibt alles gleich, genauso wie es keine Kinderernährung gibt. Es gibt keine Kinderernährung, es gibt nur gesunde Ernährung. Es gibt keine Teenagerernährung und es gibt keine Perimenopausenernährung. Es ist aber so, ich habe vorher schon gesagt, diese Hormone hatten eine gewisse Schutzfunktion. Also ich nenne es jetzt mal Schutzfunktion. Das heißt, wir haben die Auswirkungen zum Beispiel von Stress und von dem Blödsinn, den wir machen, einfach nicht so stark gespürt. Das heißt, die Regeln sind die gleichen, aber jetzt gelten sie. Jetzt meinen wir sie wirklich ernst. Das heißt, ja, wenn man in den 20ern und 30ern ist, wenn man ein bisschen zu viel Alkohol trinkt, ein bisschen zu wenig schlaft und nicht so viel auf die Ernährung achtet und ein bisschen zu viel Süßigkeiten isst, das steckt der Körper schon weg. Und dann machst du eine Woche, trinkst du mal keinen Alkohol, isst keine Süßigkeiten, sind 2 Kilo weg, alles gut. Der Körper kann das, ja, weil du diese Schutzfunktion hast. Und jetzt, ein bisschen wie Welpenschutz, wenn ihr wisst, was das ist, ja. Der Welpenschutz ist jetzt weg, ja, wir haben jetzt danke, jetzt, und jetzt meinen wir sie ernst. Das heißt, wir nehmen die Schutzfunktion weg und jetzt sagen wir, na, das mit dem Ballaststoff, mit dem Insulin, mit dem Sport, mit den Muskeln, mit dem Schlaf, das haben wir schon so gemeint. Und jetzt merkst du es halt, wenn du es jahrelang falsch gemacht hast. Das heißt, je besser deine Ausgangsposition am Anfang dieser Hormonveränderung, am Anfang der 40er ist, umso weniger werden die Auswirkungen sein. Ja, die Veränderungen sind noch da, aber das heißt ja nicht, dass du deswegen Muskelschwund kriegen musst oder Bauchfett kriegen musst oder dein Herz-Kreislauf-Risiko steigen muss, wenn deine Basis passt. Aber wie gesagt, alle Regeln, die mir bis jetzt so wie, naja, ungefähr, jetzt meinen wir sie viel ernster. Also, Östrogen beschützt uns vor den, also Hormone beschützen uns vor den Auswirkungen von Stress. Wenn du den Stress und dein Stressmanagement nicht ernst genommen hast bis jetzt, und dann nehme ich mich selbst an der eigenen Nase, das habe ich auch, diese Ohrfeige habe ich auch sehr deutlich gekriegt, als ich in den Wechsel gekommen bin, weil es ist so, na, man ist immer so ein bisschen gestresst und es gehört zum Leben dazu und es ist halt, man hat halt so ein Leben. Ja, dann leider hat der Körper gesagt, na, das machen wir so nicht mehr. Ja, dann da schläfst du halt nicht mehr und dann kriegst du Hitzewallungen, dann kriegst du Bauchfett und es ist völlig wurscht, wie viel Sport du machst und wie gut deine Ernährung ist. Du musst auch dein Stressmanagement ernst nehmen. Und das Gleiche ist mit dem Schlaf. Und natürlich ist es so, ja, durch diese Hormonveränderungen wird auch der Schlaf bei den allermeisten Frauen deutlich schlechter. Und vielleicht braucht man dann darüber hinaus auch noch weitere Unterstützungen, ja, hormonell zum Beispiel. Aber grundsätzlich eine ordentliche Schlafhygiene, also gehst du rechtzeitig ins Bett? Spielst du mit dem Handy im Bett? Wie viel Blaulicht bist du ausgesetzt? Alle diese Dinge, diese grundsätzlichen Dinge, die man machen kann, wann ist deine letzte Mahlzeit? Wie viele Süßigkeiten isst du am Abend? Alle diese Dinge, die man machen kann, helfen, dass es viel, viel besser abgeht. Und dann kann man noch immer schauen, ob noch was übrig bleibt, wo man eingreifen muss für die Symptome. Aber je besser deine Basis ist, umso leichter wird das. Und die Regeln bleiben gleich. Nur wie gesagt, jetzt meinen wir sie ernst. Ja? Insulinresistent, ja, ihr werdet insulinresistenter. Das ist so, weil die Schutzfunktion wegfällt und jetzt ist das, wenn ihr was falsch macht, werdet ihr insulinresistenter. Insulinresistenz heißt, ihr kriegt mehr Bauchfett, die Entzündung im Körper steigt. Je mehr Bauchfett, umso mehr Entzündung, umso mehr nimmt man zu. Das hilft uns alles natürlich nicht. Aber wie gesagt, das kann man mit Ernährung reparieren und man muss halt sehr viel genauer sein, als man es vielleicht mit 25 oder so war. Was ich auch noch sagen will, ganz, ganz wichtig ist, das heißt nicht, ihr müsst jetzt für immer streng und heilig sein, ihr dürft nie wieder eine Semmel an ein Brot anschauen oder eine Pizza essen. Darum geht's nicht. Es ist nur so, dass eure Basis oft nicht so gut ist, wie ihr glaubt. Ja, die meisten sagen, naja, wenn ich nichts spüre, dann wird schon so halbwegs passen. Ja, ich wollte ein bisschen abnehmen, und die Blutwerte haben gepasst, aber plötzlich Anfang 40 sagt der Arzt, naja, sie haben ein bisschen erhöhtes Cholesterin. Und dann sagen sie halt, nehmen sie ab oder essen sie weniger Fleisch oder irgendwelche sinnlosen Sachen. Aber das hat eben damit zu tun, quasi, ihr habt nicht deswegen erhöhtes Cholesterin, weil ihr im Wechsel seid, sondern weil ihr es vorher auch schon nicht so gut gemacht habt und jetzt kriegt ihr einfach das Zeugnis. Jetzt ist der Schutz weg und jetzt sagen sie, übrigens, hier ist die Rechnung. Also das heißt, das Ziel ist, eine bessere Basis zu haben. Und das heißt, Blutzucker zu stabilisieren, wie immer, 80-20, hin und wieder Ausnahmen, aber nicht täglich. Den Zucker wirklich dramatisch zu reduzieren, Stress ernst zu nehmen und wirklich dafür zu sorgen, auf euch selber zu schauen. Und Stress hat nicht unbedingt damit zu tun, was alles im Leben passiert, sondern auch, wie wir damit umgehen, wie viel Freiraum wir uns schaffen, wann wir schlafen gehen, wie viel Ruhe wir dazwischen haben. Also mit Stress umgehen zu lernen, Stressmanagement zu machen, aber vor allem auch die Schlafhygiene. Wie gesagt, ich sage es immer, Schlaf ist nicht verhandelbar. Wenig Zucker, wenig Alkohol. Leider kann ich euch auch sagen, also der Alkohol ist nicht sehr hilfreich, man verträgt ihn viel, viel weniger. Ich höre das oft und kann das unterschreiben. Man kann sich aussuchen, will ich heute ein Glas Rotwein trinken oder will ich heute schlafen? Ja, also bei manchen läuft es auf das raus. Und Ballaststoffe spielen eine wirklich große Rolle. Ich glaube, ich habe zwar vorher gesagt, jede Zelle im Körper hat Östrogenrezeptoren, aber auch euer Mikrobiom spürt, wie viel Östrogen ihr im Körper habt. Und jetzt verändert sich die Zusammensetzung. Und deswegen, viele Frauen merken jetzt große Verdauung, also ihre Verdauung wird schlechter, oder zumindest schlechter, als sie vorher war, und sie kriegen Verdauungsprobleme. Aber das hat auch damit zu tun, dass ihr davor schon nicht genug Ballaststoffe gegessen habt. Ja, ich kenne kaum jemanden, der auf 30 Gramm Ballaststoffe kommt, und es ist aber das, was wir mindestens empfehlen würden. Das heißt, ja, die waren vorher schon wichtig, ist sich halt vorher sich ausgegangen, jetzt geht es sich nicht mehr aus. Das heißt, wenn ihr die Faustformel macht, ihr wisst, Faustformel, Handtellergröße, Protein. Protein ist total wichtig. Maximal eine Größe, stärkehaltige Kohlenhydrate, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot. Ja, das sollte wirklich das Maximum sein, weil jetzt seid ihr empfindlicher. Und dazu sagen wir immer, mindestens 2 Faustgrößen Gemüse. Mindestens. Ihr könnt es gerne 4 machen. Ihr könnt es gerne, schaut, dass ihr genug auf euer Gemüse kommt. Das sind Ballaststoffe, Volumen, da sind Pflanzennährstoffe drinnen. Also das sind die Sachen, dass man sagt, im Grunde gilt das Gleiche wie vorher, nur jetzt müsst ihr ein bisschen genauer sein. Ja? Was ich auch betonen will, wir werden alle älter. Das finde ich jetzt nichts Schlimmes. Veränderungen gehören zum Leben dazu. Jede Phase des Lebens hat irgendwie die Besonderheiten, das Tolle. Worum es geht, ist, dass wir dabei fit und vital sein wollen. Und auch wenn sich der Körper verändert, ist ja die Veränderung nicht unbedingt was Schlechtes. Klar, ich bin kein Fan von meinen Falten. Echt nicht. Ich bin von dem ganzen Älterwerden nicht kein Riesenfan. Und es ist sehr viel mehr Arbeit als früher. Das ist quasi das Management von diesem ganzen Ding hier. Aber das ist halt so. Und es hat aber die Phase in dem Leben hat auch was Schönes und was Gutes. Ich glaube, was wir oft, und das hat mit der Perimenopause jetzt nicht so viel zu tun, aber was wir oft mit Alter gleichsetzen, ist krank werden. Das eine hat eigentlich mit dem anderen nichts zu tun. Klar, ein älterer Körper, da funktionieren die Systeme nicht mehr so gut, da kann schon mal sein, dass ein bisschen ein Problem auftaucht. Aber wir haben eine immer längere Lebenserwartung noch, aber deswegen, weil wir am Ende unseres Lebens 5 bis 10 Jahre krank sind. Das nennt man die Gesundheitsspanne, the health span und the lifespan, die Gesundheitsspanne und die Lebensspanne. Und das Ziel ist, die Gesundheitsspanne an die Lebenserwartung anzugleichen. Weil alt zu werden bedeutet nicht chronisch krank zu werden. Und darum geht's, finde ich eigentlich. Und je besser die Basis ist, umso früher du anfängst, umso besser ist es. Aber wenn du bis jetzt nicht angefangen hast, dann fangst halt jetzt an. Und es wurde auch gezeigt, das hat jetzt mit der Perimenopause nichts zu tun, dass wenn 90-Jährige Gewichtheben anfangen, wenn über 80-Jährige Ernährung umstellen, es bringt in jeder Lebensphase was. Die schöne Nachricht ist, die Regeln bleiben immer gleich. Er isst immer das Gleiche. Ihr müsst ein bisschen mehr drauf achten. Ja, aber wie gesagt, im Detail gehen wir das in diesem Impuls-Workshop durch, auch was das Training betrifft. Da gehe ich auch auf Nahrungsergänzungsmittel ein. Wie gesagt, den Link tue ich euch in die Shownotes. Es gilt weiter die Faustformel, aber wir meinen es ernst. Mehr Gemüse. Über das Protein möchte ich noch was sagen. Das ist so etwas, man hört jetzt immer, mindestens 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das ist unglaublich viel. Das erreicht man, finde ich, mit normalen Lebensmitteln, ohne dass man jetzt Proteinpulver verwendet, sehr schwierig. Also das ist, da musst du echt viel Hüttenkäse in dich reinstopfen, bis du das schaffst. Oder Hühnerbrust ohne Fett. Wir brauchen Protein, weil gerade Frauen nicht auf ihr Protein kommen. Ja, je älter ihr werdet, umso weniger esst ihr und ihr schaut zu wenig aufs Protein. Und Untersuchungen zeigen, Frauen kommen nicht einmal auf die 0,8, die DGE will. Aber ich will nicht 0,8, ich will 1,2 bis 1,4. Wir wissen, wenn wir älter werden, brauchen wir mehr, weil wir es immer schlechter verdauen. Also je älter ihr werdet, umso mehr muss das sein. Aber diese 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht und dieser Proteinwahn, den finde ich auch übertrieben. Ich rede trotzdem dauernd drüber, weil ihr das noch immer zu wenig im Fokus habt. Also die einen essen Proteinpulver und die anderen essen Reis mit Gemüse und glauben, es war eine Mahlzeit. Und irgendwo dazwischen ist es, ja. Also Protein ja, aber nicht crazy. Ballaststoffe, das ist Vollkorn und Gemüse, Gemüse, Gemüse. Selten und wenig Zucker oder Weißmehl, wenig Alkohol. Koffein ist individuell verschieden. Die meisten vertragen es auch schlechter. Ich habe schon oft über Koffein geredet. Bin da sowieso kein Fan, so nach 14 Uhr wegen dem Schlaf. Aber auch da gibt's Frauen, denen es viel besser geht, wenn sie gar kein Koffein zu sich nehmen. Muskeltraining, ich bin die Ernährungstante, aber das sage ich euch auch, ein Muskeltraining und zwar ein Krafttraining, wo ihr immer mehr stärkere Gewichte, also schwerere Gewichte verwenden könnt, führt kein Weg vorbei. Stressmanagement und Schlafhygiene. Und wenn ihr das habt, dann können wir über Nahrungsergänzungsmittel reden. Ja, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, mit denen wir euren Schlaf unterstützen können. Aber wenn ihr zu spät schlafen geht und euch nur 5,5 Stunden Schlafzeit gebt, weil ihr um 12 schlafen geht und um 5:30 wieder aufsteht, dann wird das beste Magnesium euch da überhaupt nichts helfen. Deswegen, die Schlafhygiene kommt zuerst, das Stressmanagement grundsätzlich kommt zuerst und dann können wir damit unterstützen. Aber für die allermeisten reicht auch einfach diese Basis zu schaffen. Aber wir können gerne mal drüber reden. Wie gesagt, in dem Impulsworkshop rede ich da auch drüber, wenn euch das interessiert. Ja, ist verlinkt. Gut, kommen wir zur Regalfrage der Woche von der Petra per E-Mail. Was hältst du von Sprossen und gekeimten Lebensmitteln, zum Beispiel gekeimte Haferflocken? Also muss man unterscheiden. Es gibt einmal Sprossen, da kennt ihr diese, wir nennen sie Sojasprossen. In Wahrheit ist es, glaube ich, gar keine Sojabohne, sondern Mungbohnen oder so. Mungbohnensprossen, das die man so in den Wok haut, oder manchmal so Alfalfa kann man kaufen, man kann sie auch selber machen. Das ist also, du nimmst irgendwelche Samen und du lässt die sprossen und diese Jungpflanze isst du dann. Und dann gibt's, sie redet hier von gekeimten Haferflocken, ich kenne es auch als gekeimten Reis. Und das ist etwas, wo man den Hafer oder den Reis zuerst mal einweicht und keimen lässt, aber nur so lang, noch lang bevor das Grüne da rauskommt. Und dann trocknen wir ihn nochmal und dann wird er verkauft und dann kann man ihn essen. Und die Frage ist, was bringt das, was soll das bringen? Also die Sprossen ist so, das ist schon eine Jungpflanze mit der vollen Power und das ist toll. Und ich bin auch immer ein Fan davon und finde es auch total nett, das dazu zu tun, gerade so vielleicht im Winter, wenn es wenig ganz frische Sachen gibt. Aber es ist jetzt auch nicht das unbedingte Muss. Und das große Problem bei Sprossen ist die Hygiene. Sowohl zu Hause, aber auch vor allem bei den gekauften. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Es war, glaube ich, 2011. Und 2011 gab es eine Lebensmittelvergiftungssache, wo wirklich Leute gestorben sind. Ich glaube, in Deutschland sind 50 Menschen gestorben und man wusste nicht, wo es herkam. Ich weiß nicht, was es für ein Keim war. Und dann hat man geglaubt, es war eine grüne Gurke aus den Glashäusern von Spanien. Und daraufhin ist die totale Gurkenpanik ausgebrochen und niemand hat mehr Gurken gekauft. Und die armen österreichischen Gemüsebauern saßen auf ihren Gurken und haben, ich weiß nicht, wie viele zig Tonnen Gurken wegschmeißen müssen, weil keiner mehr die Gurke angerührt hat. Und ich habe damals nämlich auch dann so ein bisschen PR geholfen zu machen, rettet die Gurke. Und dann kam raus, es war nicht die Gurke, es waren Sprossen, ich glaube Boxhornklee oder so. Auf jeden Fall waren es Sprossen und die haben das gemacht. Und die arme Gurke kam total unverdient zum Handkuss. Aber ihr seht schon, auch in guten europäischen Systemen, das ist einfach ein sehr empfindliches Ding und das kann schneller mal verkeimt sein. Sonst ist es gut, hat Nährstoffe, wunderbar. Also Sprossen ist das eine Thema. Wir reden hier von gekeimten Haferflocken. Also die vorher kurz gekeimt waren, dann wieder getrocknet und dann wurden sie je verkauft. Es ist ja so, dass jedes Getreide, die Pflanze, also das der Weizen, die Weizenpflanze macht ja das Getreide nicht, damit sie andere Tiere oder Menschen ernährt, sondern die will ja damit ihre Spezies fortpflanzen. Das heißt, sie versucht, dass diese Samen möglichst in die Natur verstreut werden. Und manche Pflanzen, ich weiß es nicht beim Weizen, aber manche Pflanzen haben da das System, die wollen zumindest gefressen und runtergeschluckt werden. Der ein oder andere Samen soll durchkommen, nicht verdaut werden. Und im Idealfall kommt er dann hinten ganz wieder raus mit Dünger, der Kot. Und dann tut ihn der Vogel oder Menschen oder wie auch immer an einer anderen Stelle rauskacken. Und dort sitzt er dann mit seinem privaten Dünger und kann dann wunderbar wachsen. Und das ist die Strategie der Pflanzen, um zu sagen, ja, ich mache euch gut genug, dass ihr mich essen könnt, aber nicht so gut, dass ihr alles verdaut. Und wie sie das verhindert, sind die sogenannten Antinährstoffe. Und die Antinährstoffe sollen eben verhindern, dass wir die Nährstoffe gut aufnehmen können oder eben verdauen können. Aber sie sind jetzt nicht so gefährlich, dass sie uns vergiften, weil die Pflanze will ja schon, dass wir sie essen, aber nicht alles verdauen können. Sehr vereinfacht ausgedrückt, liebe Biologen, drückt ein Auge zu. Auf jeden Fall ist das die Strategie und deswegen gibt's Antinährstoffe. Und das heißt, wenn wir jetzt eben diese Haferflocken oder den Weizen oder den Reis essen, ohne es vorher gekeimt zu haben, dann muss der Körper diese Antinährstoffe erstmal abbauen. Das machen wir auch in weniger gut oder schlechten Mengen. Und wenn wir aber das vorher keimen, weil in der Sekunde, wo du anfängst, das Ding zu keimen, werden die abgebaut. Und deswegen ist dieser erste Keimungsprozess, der baut diese Antinährstoffe ab. Und wenn wir es dann essen, dann werden die Nährstoffe für uns besser verfügbar. Vor allem Mineralien werden besser aufgenommen. Es ist also eine gute Idee, Sachen kurz zu keimen und sie dann erst zu essen. Dazu habe ich jetzt keine Untersuchungen gefunden, aber ich weiß das, dass wenn wir Dinge eben kurz keimen und dann wieder trocknen, diese Antinährstoffe haben auch eine Schutzfunktion. Und diese Schutzfunktion ist jetzt weg. Das heißt, nach dem Trocknen ist es jetzt empfindlicher geworden, ranzig zu werden oder schlecht zu werden. Also das ist das Einzige, wo ich aufpassen würde, würde ich sagen, wenn ihr das Gekeimte esst, also kauft, dann macht's, wenn die Packung offen ist, braucht es schneller mal auf. Das hält jetzt nicht mehr so lang, wie vielleicht die Haferflocken oder der Reis, der sonst herumgestanden wäre. Also grundsätzlich eine gute Idee, aber ihr erinnert euch vielleicht, dass ich schon mehrfach gesagt habe, man sollte Reis waschen und ihn einweichen und die Haferflocken einweichen. Da passiert nichts anderes. Da werden genau diese Dinge abgebaut, vor allem wenn das Korn noch ganz ist, so wie beim Reis. Nochmal besser wird es ja, wenn du ein bisschen was Fermentiertes reintust, dann Bakterien fermentieren. Das würde bei uns im Bauch auch so funktionieren. Das heißt, wenn kleine Löffel Joghurt reintust zum Beispiel und ihm Zeit gibst, dann werden diese Antinährstoffe abgebaut. Die Haferflocke ist ja schon, das ist ja nicht mehr ganz, ist ja schon zerquetscht. Also da hilft es dann auch, wenn man es einweicht, aber vor allem auch ein bisschen was Fermentiertes dazu tut. Und dann passiert genau das Gleiche. Also grundsätzlich spricht da nichts dagegen, diese gekeimten Sachen. Ich kenne das auch aus meiner Familie. Wir haben die manchmal, schmecken total gut. Vor allem, wenn ihr nichts waschen und einweichen wollt, ist das sicher eine super Idee. Den gleichen Effekt hättet ihr, wenn ihr den Reis gut wascht und dann über Nacht einweicht. Und dann hat er auch so ein bisschen angefangen zu keimen, vielleicht einen kleinen Löffel Joghurt oder ein bisschen noch rein. Und dann habt ihr genau den gleichen Effekt, habt ihr Antinährstoffe abgebaut und die Verfügbarkeit von Nährstoffen erhöht. Genau, also das heißt, ja, gekeimtes Getreide ist super Sache, aber kann man selber machen. Sprossen auch tolle Sache. Vorsicht mit der Hygiene, auch zu Hause, dass es nicht irgendwie muffig riecht oder leicht schimmelig ist. Die Hygiene ist dabei ein echtes Problem. Aber wie gesagt, ich bin ja immer ein Fan von einfachen Sachen zum Essen und einem entspannten Zugang zur Ernährung. Das heißt, ihr müsst euer Getreide nicht einweichen, ihr müsst es nicht waschen, ihr müsst nicht gekeimtes Getreide kaufen. Es macht es ein bisschen besser, ein bisschen verdaulicher, ein bisschen mehr Nährstoffe. Aber bitte lasst bei der Ernährung die Kirche im Dorf und entspannt euch. Hauptsache ihr esst Vollkorn und ihr esst Reis und ihr esst überhaupt Haferflocken. Das ist mir viel wichtiger, als ob das ausreichend eingeweicht wurde oder auch nicht. Darum geht es ja auch in unseren ganzen Programmen und ich würde mich sehr freuen, wenn die eine oder andere von euch mal in einem Programm von mir vorbeischaut. Wenn ihr aber Fragen habt für den Podcast, dann kommentiert entweder auf YouTube oder auf Spotify oder schreibt mir eine E-Mail an podcast@faustformel.com. Dann kommt es auf meine Liste und wenn ihr für den Newsletter angemeldet seid, dürft ihr auch dafür abstimmen. Ich hoffe, das tun ganz viele, dann weiß ich, was euch am meisten interessiert. Schickt mir auch tolle Regalfragen, so wie die heute von der Petra, die fand ich ganz toll. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Baba!